Als Georg Taubmann uns vor über 10 Jahren gefragt hat, Irmgard und mich, wollt ihr vielleicht in Amberg eine Gemeinde gründen? Da mussten wir tatsächlich einmal uns hinsetzen und uns überlegen, wollen wir das wirklich? Es ist jetzt nicht so, dass wir nicht erfahren gewesen wären. Das heißt, wir konnten mit dieser Frage auch abschätzen, was das am Ende letztlich bedeutet. Welche Veränderung diese Entscheidung, ja, wir wollen das machen, welche Veränderung das in unserem Leben mit sich bringt. Welche grundlegenden Änderungen notwendig sind. Beispielsweise, das ist das Wenigste, aber das ist natürlich auch eine tiefgreifende Veränderung, dass du sonntags morgens eben früh aufstehst, um hier zu sein. Jeden Sonntag hier zu sein. Mit allem anderen, was da dran hängt, wollen wir das. Und wir haben ja gesagt, ja, wir wollen das und haben auch diese Veränderung angenommen, obwohl es in allen Fällen nicht immer leicht war, aber wir haben sie angenommen und haben gesagt, ja, wir wollen das. Und du weißt selbst, Veränderung ist etwas, was vielleicht, wenn du jetzt dich verändern sollst, wenn du etwas anders plötzlich vorfindest, als du es gewohnt bist, merkst du schon, es ist nicht ganz so einfach. Am liebsten wäre es dir sicher auch und mir auch, dass es immer alles gleich ist. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn du zum Beispiel hier in den Gottesdienst kommst. Jeder hat so seinen Platz, auf dem er sitzt. Ist dir schon aufgefallen, ne? Du kommst hier rein und steuerst auf deinen Platz zu. Da ist so dieses imaginäre Messingschild drauf, wo dein Name draufsteht. Und jetzt erwarten wir Gäste. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass ein Sonntag auf deinem Platz jemand anders sitzt als. Der Stuhl ist nicht leer, da sitzt jetzt jemand. Und ich habe schon erlebt, dass jemand gekommen ist und hat gesagt: Entschuldigen Sie, das ist mein Platz, können Sie bitte rutschen. So viel zum Thema Veränderung. Du kennst das auch, das aus der Komfortzone rauszugehen, etwas Neues zu wagen, ja zu sagen, sich zu verändern, überhaupt sich zu verändern. Auch diese ganze Nachfolge Jesu hat ja mit unglaublich vielen Veränderungen in unserem Leben zu tun, in allen Bereichen. Wollen wir das? Wir sind in einer Serie der Augenzeuge und wir haben etwas ganz Faszinierendes, nämlich wir haben ein ganzes Buch, ein Evangelium, das du im Übrigen beim Kaffee auch für 1 Euro noch erwerben kannst und mit nach Hause nehmen kannst. Und die Challenge besteht ja bis Ostern, dass wir das Evangelium lesen und uns Gedanken darüber machen, was Johannes in diesem Evangelium uns sagen will. Und er motiviert sein Schriftstück, das er uns überliefert hat, mit den Worten: Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Zeichen, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch geschrieben sind. Also, das würde sonst viel zu dick werden, sagt Johannes. Ich kann das nicht alles aufschreiben, was Jesus getan hat. Was hier berichtet wurde, ist aufgeschrieben, damit du glaubst. Und zwar glaubst, dass Jesus der Messias ist. Nicht glaubst, dass Jesus ein toller Prophet ist. Nicht glaubst, dass Jesus ein toller Lehrer ist. Nicht glaubst, dass Jesus ein sehr schlauer Rabbi ist, sondern glaubst, dass Jesus der Messias ist, der Retter, der Sohn Gottes. Mit dem Vater und dem Heiligen Geist 3 in 1. Dass du das glaubst. Dass du glaubst, dass Jesus der ist, der am Anfang war, der das Wort war, der mit dem Vater zusammen geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, der Herr der Herren und der König der Könige ist, der vor dem sich jeder beugen wird und muss. Also Jesus, der Ultimative, der Erste und der Letzte, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben an ihm in seinem Namen das Leben habt. Um nichts weniger geht es in dieser Serie. Es geht um nichts weniger als darum, dem Augenzeugen Johannes, der dabei war und das erlebt hat, zuzuhören, weil er hat eine Auswahl von Zeichen aufgeschrieben, von denen er dachte, diese Zeichen könnten uns helfen, so wie er Jesus erkannt hat, Jesus zu erkennen als den Messias. Und wenn du dann anfängst, diesen Jesus zu erkennen als den Messias, bringt das Veränderung in dein Leben hinein. Es bringt eigentlich überhaupt Leben in dein Leben hinein, in dein totgeweihtes, totverfallenes Leben bringt es Leben hinein. Leben, so wie Gott es gemeint hat. Aber die Frage ist, bist du bereit für diese Veränderung? Und wenn wir jetzt gleich in diese Geschichte gehen, die ich euch vorlese, eine ziemlich krasse Geschichte, eine mehrschichtige Geschichte, dann höre die Frage, die Jesus darstellt, hör sie mal für dich. Willst du wirklich? Bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen, die die Veränderung mit sich bringt? Bist du bereit, deine Komfortzone zu verlassen? Bist du bereit, Maßnahmen zu ergreifen? Diese Geschichte ist eine Geschichte, die unheimlich trostreich ist für alle, die eigentlich schon mit ihrem Latein am Ende sind. Für alle, die alles probiert haben, die vielleicht sogar auch versucht haben, ihr Leben in Ordnung zu bringen, aber es nicht hingekriegt haben. Also eine Geschichte im Grunde voller Gnade, im Haus der Gnade, im Haus der Barmherzigkeit findet diese Geschichte statt. Und dort begegnen wir einem Gelähmten. Also für alle, wenn du jetzt heute sagst, irgendwie fühle ich mich gelähmt, ja, vielleicht kannst du dich mit diesem Menschen, dessen Namen wir gar nicht erfahren, auch identifizieren. Und diese Geschichte ist auch für dich, der du dich nach Veränderung sehnst, der sagt, so kann es nicht bleiben. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, warum nicht heute? Worauf warten wir noch? Wen müssen wir noch um Erlaubnis bitten? Warum kannst du dein Leben nicht gestalten und das tun, was du tun musst und tun möchtest? Wer hindert dich? Wer hält dich? Wen musst du um Erlaubnis bitten? Also steigen wir direkt in diese Geschichte ein. Im Johannesevangelium im 5. Kapitel heißt es, einige Zeit später, ihr erinnert euch, die letzten beiden Zeichen in Kana und jetzt kommt er einige Zeit später und es gibt ein jüdisches Fest und Jesus geht nach Jerusalem hinauf. Und in Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage. Das Schaftor war wahrscheinlich das Tor, durch die die Schafe durchgeführt wurden, die geopfert wurden. Und da gab es eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Und diese Säulenhallen in dieser Teichanlage hießen Bethesda, Haus der Gnade, Haus der Barmherzigkeit. Und was faszinierend ist, wenn wir diese Geschichte lesen, die Archäologie hat tatsächlich diese beiden Teichanlagen ausgegraben und auch diese Säulenhallen, die um diese Teichanlage herum sind, nachweisen können. Und es sind tatsächlich 5. Das heißt also 4-mal einfach um das Quadrat rum und dann nochmal in der Mitte so ein Steg, die 5. Halle. Dass das also, wenn man drauf schaut, ein bisschen wie eine 8 aussieht. Und dieses Haus der Gnade, dieses Haus der Barmherzigkeit war, als Jesus dahin kommt, ein Ort des Elends. Anders kann man es nicht sagen. In dieser Halle lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Versuch dir einmal jetzt dieses Elend vorzustellen. Das war nicht ein Krankenhaus, wie wir es heute kennen, wo alle schön in ihren Betten liegen und vernünftig versorgt werden, sondern das war einfach, ich mag mir das gar nicht vorstellen, was für ein Elend das sein musste. Und das war auch für diese Menschen, die dort krank waren und diese schlimmen Beeinträchtigungen ihres Lebens hatten, blind, gelähmt, verkrüppelt, war dieses Haus der Barmherzigkeit, das Haus der Gnade, das jetzt hier uns auch so als Haus des Elends vorgestellt wird, die letzte Hoffnung. Und jetzt, wenn du dieses ganze Elend angeguckt hast, zoomen wir rein auf einen Mann, weil dieses ganze Elend könnte einen auch überwältigen. Jetzt zoomen wir rein auf einen Mann und in diesem, unter ihnen, unter diesen elenden Menschen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Gelähmt. 38 Jahre in dieser Situation. Wir wissen nicht, ob der von Geburt an gelähmt war und jetzt 38 ist oder ob er irgendwie krank wurde und dann gelähmt ist und jetzt schon deutlich älter ist, aber jedenfalls 38 Jahre, versuch dir das mal vorzustellen, 38 Jahre ist eine unglaublich lange Zeit. Und Jesus sieht ihn dort liegen. Und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Das kann man vielleicht dem auch schon ansehen, dass der lange Jahre dort liegt. Und jetzt stellt Jesus die Frage aller Fragen. Und wenn du eine Bibel hast mit rotem Text, dann sind ja die Worte Jesu in Rot gedruckt. Das finde ich immer sehr spannend, was Jesus sagt, ihm zuzuhören, was er da sagt. Er sagt zu diesem Mann, der 38 Jahre dort krank ist und jetzt dort in diesem Ort des Elends liegt, willst du gesund werden? Und das ist natürlich eine Frage, die überrascht. Du könntest sagen, na klar, was sonst? Aber je mehr du darüber nachdenkst, wird dir klar, dass diese Antwort auf ja klar, was sonst, nicht so einfach ist. Willst du die Konsequenzen tragen, die damit verbunden sind, dass du Veränderung bekommst? Ich habe von einem Mann gehört, der krank war und dann wollten Christen für ihn beten und dann hat er gesagt, ich möchte nicht, dass ich gesund werde, weil dann verliere ich meinen Rentenanspruch. Dann muss ich wieder arbeiten. Dann verändert sich mein gesamtes Leben. Ich will nicht gesund werden. Ich habe meine Rente bewilligt bekommen. Ich habe es mir in meiner Krankheit eingerichtet. Es ist mir gemütlich. Es soll so bleiben, wie es ist. Und der Kranke, der hat wahrscheinlich da tatsächlich schon alle Hoffnung aufgegeben und er flüstert jetzt, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft. Ich bin ganz alleine. Und ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und du fragst dich, Herr, wie Wasser sich bewegt? Das war so eine Erwartung, dass da, und das ist auch tatsächlich passiert, dass da, sie haben sich das so vorgestellt, dass da ein Engel immer mal wieder reinsteigt und dann bewegt sich das Wasser. Und der als erstes da reinspringt in dieses Wasser, der wird gesund. Und zu seiner gesamten Krankheit, die der Mann hat, zu seiner großen Beeinträchtigung, die er hat, kommt noch dazu, dass er immer der Loser ist, immer der Letzte ist, immer zu spät kommt, nie das schafft, rechtzeitig da in das Wasser zu springen. Ich habe niemanden, ich bin so müde, ich bin total fertig und ich habe auch niemanden, der mir hilft. Wenn ich es allein versuche, dann komme ich zu spät. dann schaffe ich es auch nicht. In dieser verzweifelten Situation ist dieser Mann und er begegnet Jesus. Spannend an dieser Geschichte ist, dass dieser Mann 38 Jahre krank ist. 38 Jahre, wenn du jetzt deine Bibel kennst, dann weißt du, 38 Jahre ist eine Zahl, da müsste bei dir Klingeling machen und dann guckst du in das fünfte Buch Mose, in der hebräischen Bibel, erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes Buch Mose und da wird davon berichtet, dass Israel, als Gott sie befreit hat und ihnen das verheißene Land geben wollte, gesagt hat, das ist uns zu gefährlich, das machen wir nicht. Wir tun nicht das, was du sagst, Gott. Wir wollen das, diese Freiheit, dieses Land, das ist uns zu gefährlich, das wollen wir nicht. Und dann hat Gott gesagt, gut, wenn ihr nicht wollt, dann muss ich eben warten, bis eine Generation heranwächst, die will. Und Israel ist dann 38 Jahre in der Wüste im Kreis gegangen. Bis der Letzte, der sich gegen Gott aufgelehnt hat, gestorben ist und eine neue Generation herangewachsen ist. Ich finde es unheimlich spannend, dass dieser Mann 38 Jahre gelähmt war. Vielleicht ist diese Lähmung, jedenfalls in Israel, kam diese Lähmung daher, dass sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, dass sie gesagt haben, Gott, was du willst, will ich nicht. Und vielleicht ist gerade das auch der Grund der Lähmung in deinem Leben, weil du sagst, Gott, das ist schon alles schön und gut und ich gehe auch in Gottesdienst und so, aber mein Leben richte ich mich nicht nach dir aus. Was du sagst, das interessiert mich eigentlich nicht. Nur so weit, dass es nicht auffällt, dass ich nicht irgendwie als Halodri durch die Welt gehe. So, dass ich ein bisschen einen frommen Anspruch und dann irgendwie auch noch irgendwann mal noch so ein Vaterunser gebetet. Aber so eine echte Veränderung, eine tiefgreifende Veränderung, also neues Land einnehmen, irgendwo hinzugehen, wo ich noch nie war, das will ich nicht. Paulus hat diese Spannung, dieses Unglück, dieses Drama an seinem eigenen Leib erlebt und er schreibt im Römerbrief, ich unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Und ich habe es ja schon deutlich gemacht, wir haben es nicht im Griff. Dieser königliche Beamte, der zu Jesus kam, um für seinen Sohn zu bitten, es ist deutlich geworden in deiner Erfahrung, in meiner Erfahrung, dass wir nichts kontrollieren können und nichts im Griff haben. Und eigentlich, wenn wir anfangen nachzudenken, merken, dass wir ja in einer Situation leben, die krass ist. Paulus sagt, todverfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Gibt es da keinen Ausweg? Gut, du kannst ein bisschen auf Aberglaube, du kannst ein bisschen auf dies, ein bisschen auf das, kannst du Hoffnung bekommen, dass du vielleicht, dass dir irgendjemand irgendwas Vernünftiges sagt, solange bis es dann irgendwie wieder nicht funktioniert und du enttäuscht bist und merkst, das war jetzt auch das falsche Pferd, auf das ich gesetzt habe. Und dann sagt Paulus, doch, es gibt jemanden, es gibt einen einzigen, Jesus. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Willst du gesund werden? Bist du bereit für die Veränderung? Bist du bereit für die Veränderung, die die Heilung mit sich bringt? Bist du bereit, nach Hause zu gehen? Bist du bereit, dich deiner Familie zu stellen? Bist du bereit, dir eine Arbeit zu suchen? Bist du bereit, dein Leben zu ordnen? Bist du bereit, deine Finanzen zu ordnen? Bist du bereit, die Prioritäten neu zu setzen? Willst du überhaupt Veränderungen zulassen? Auch wenn es unbequem wird, wenn es unbequeme Schritte bedeutet. Immer wieder, und das ist jetzt auch aktuell eine Frage, wieso ist das hier im CZA so, dass die Leute kommen und das toll finden und sich einbringen und obwohl wir keine Kirchensteuer bekommen und das meiste ehrenamtlich machen, es so durch die Decke geht. Und das fragen dann zum Beispiel auch Repräsentanten der etablierten Kirchen. Und dann denke ich mir, ja, ich würde es euch schon gerne sagen, ihr könnt auch kommen und lernen, aber ihr wollt die Veränderung gar nicht durchführen, ihr wollt es gar nicht ändern. Es gibt keinen Wille, es zu verändern. Ihr wollt es so machen, wie ihr es immer gemacht habt. Es gibt keinen Wille zur Veränderung. Bis die Veränderung dann, wie man das heute so schön neudeutsch sagt, disruptiv ist. Bis du praktisch dich an den Haaren durch die Gegend gezogen fühlst, weil du vor lauter Veränderung gar nicht mehr weißt, was du machen sollst. Bis die Veränderung dir so drüber schwappt, dass du gar nicht anders kannst, als rausgeschubst zu werden. Bist du bereit, deine Prioritäten zu ändern? Wenn du zum Beispiel nächsten Sonntag lernst, dass es hier Kleingruppen gibt, bist du bereit, vielleicht irgendwie einen Abend kein Fernsehen zu schauen, sondern mit Menschen zusammenzukommen, die gemeinsam unterwegs sind? Bist du bereit für diese Veränderung? Bist du bereit, mit deinem Geld anders umzugehen? Bist du bereit, mit deiner Gesundheit anders umzugehen? Bist du bereit, mit deinen Essgewohnheiten anders umzugehen? Bist du bereit, fürs Gebet und mit Gebet anders umzugehen? Das sind alles Veränderungen, die uns aus der Bequemlichkeit rauszerren, wo wir tatsächlich sagen müssen, ja, das will ich. Das will ich jetzt. Das mache ich jetzt einfach. Ich wohne zwar in Nürnberg, aber ich fahre hier nach Amberg, weil mir das wichtig ist, weil ich das will, weil ich ja gesagt habe, weil ich diese Veränderung sehen will und weil offensichtlich Gott hier diesen Ort ausgewählt hat, um das auch deutlich zu machen, dass Veränderung möglich ist. Ohne Abstriche zu machen an der Botschaft. Ohne irgendwie in Weichspüler reinzutun und zu sagen, ja, wir müssen das jetzt irgendwie so seeker-sensitiv machen, irgendwie so, dass niemand sich irgendwie auf den Füßen getreten fühlt. Wir wollen niemanden auf die Füße treten, aber wir wollen auch keine Abstriche machen. Das Problem mit der Veränderung, und da möchte ich dich einfach, und ich mag das selbst an mir, möchte ich dich einfach herausfordern, das Problem mit der Veränderung ist, dass wir das nicht wollen. Dass wir uns lieber im Kreis drehen, lieber noch ein Jahr im Kreis drehen, lieber noch ein Jahr im Kreis drehen, lieber noch ein Jahr im Kreis gehen. Und dann sind wir irgendwann mal ein bisschen grantig und dann sagen wir, wir drehen uns ja im Kreis und dann ist aber schon wieder Weihnachten und dann gibt es schon wieder neues Jahr und dann gibt es neue Vorsätze und dann wollen wir die Veränderung aber nicht durchführen und dann ist dann schon irgendwie gerade wieder, jetzt kommt der Frühling und dann kommt der Sommer und dann planen wir den Urlaub und dann kommt dies und dann kommt das und dann ist schon wieder Weihnachten. Und dann drehen wir uns im Kreis. Und dann sind wir am Ende des Jahres genau dort, wo wir aufgehört haben, beim letzten Jahr. Wir drehen uns einfach im Kreis. Und das kann ich sagen, das habe ich auch Georg gesagt. Ich habe gesagt, eins kannst du mir glauben, wenn wir hier Gemeinde gründen, dann gründen wir eine Gemeinde, die sich nicht im Kreis dreht. Also darauf habe ich keine Lust. Und gemessen an meiner Restlebenserwartung kann ich auch meine Zeit dafür gar nicht einsetzen. Ich habe keinen Spaß daran, mich im Kreis zu drehen. Muss ich auch nicht, weil ich mich nicht gegen Gott auflehnen möchte, sondern ich möchte mit ihm gehen und Gott dreht sich nicht im Kreis. Seit unserem Aufbruch, 5. Mose, aus Kadesh Barnea waren 38 Jahre vergangen. Vor 38 Jahren haben wir uns gegen Gott aufgelehnt, 38 Jahre sind wir im Kreis gegangen. Inzwischen lebt keiner mehr von der Generation, die damals im wehrfähigen Alter war. Und die Frage ist an der Stelle, möchtest du die Generation sein, die sich eben nicht im Kreis dreht? Möchtest du Teil der Generation sein, die sagt, ja, ich will? Und jetzt sagt der Mann nicht, ja, ich will, sondern Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Das heißt, er gibt ihm eine Anweisung und jetzt muss er reagieren und dann braucht es auch keine Worte, sondern er muss einfach nur aufstehen, was er auch dann tat. Wach auf, erheb dich, sag nicht ja, ich will, sondern mach's. Sag nicht, ja, das wäre schön und ach, heute habe ich gerade kein Geld dabei. Das nächste Mal. Du weißt genau, dann hast du es vergessen. Nicht schöne Worte reden. Wir haben genug von schönen Worten. Was wir brauchen, ist aufstehen, sich erheben, die Kraft der Auferstehung in deinem Leben zu spüren, auf Jesu Wort hin zu gehen, aufzustehen. Im selben Augenblick war der Mann gesund, nahm seine Matte und ging. Und Jesus hat sich mal gerade verdrückt, er ist verschwunden. Und jetzt gibt es eine Riesenaufregung. Aber nicht, weil dieser Mann gesund wurde, sondern es war Schabbat. Jesus, dein PR-Berater hat wieder gepennt. Der ist wahrscheinlich im Kalender irgendwo mit dem Finger auf den falschen Tag gekommen. Du, der Mann ist 38 Jahre krank. Du, lass es doch einfach, ob der noch einen Tag länger da liegt oder ist doch egal. Komm, mach doch am Montag. Doch nicht am Samstag. Doch nicht am Schabbat. Du weißt doch, Jesus, das ist verboten. Jesus, also wenn ich jetzt Jesus beraten hätte und hätte gesagt, du Jesus, wie macht man das so, dass man möglichst wenig Aufregung macht, dann tu das doch so, dass den Leuten das irgendwie recht ist, dass du den Gesetzen, die diese Leute da auch für sich erlassen haben, dass die da nicht Anstoß nehmen. Und diese führenden Männer, die diesen Mann jetzt da sehen, der geheilt wurde, der 38 Jahre gelähmt war und plötzlich total gesund ist, die ärgern sich daran, dass der seine Matte trägt. Weil Jesus hat gesagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und das hat der Mann so gemacht. Der ist aufgestanden, obwohl er es nicht konnte. Er hat seine Matte genommen, obwohl er es nicht durfte und ist gegangen. Und sie sagten zu ihm, heute ist Schabbat. Mein lieber Mann, es ist dir verboten, deine Matte zu tragen. Matte tragen verboten. Man müsste so ein Schild mal hinmachen, Matte trage verboten. Und die haben recht. Die haben schon, das ist nicht aus der Luft gegriffen, denn im Propheten Jeremia, in der hebräischen Bibel heißt es, so spricht der Herr, wenn euch euer Leben lieb ist, dann hütet euch davor, am Schabbat irgendeine Last durch diese Tore hereinzutragen. Also ihr könnt euch entspannen. Heute dürfen auch die Stühle stehen bleiben. Ihr müsst jetzt am Schabbat keine Stühle tragen. Aber Jeremia hat das verboten. Gott selber sagt, das dürft ihr nicht tun. Und so begegnen sie jetzt diese Menschen. Gott hat es verboten. Jesus hat es dem Mann geboten. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus wusste, dass es Schabbat war. Wer ist dieser Jesus? Sie verteidigen ein System. Und genau da will uns Jesus rausheben. Und deswegen ist dieses Wunder ein doppeltes Wunder. Es ist nicht nur ein Wunder, wo Gott auf souveräne Weise heilt, wo Jesus auf souveräne Weise heilt, sondern es ist auch ein Wunder, wo du erkennst, wer dieser Jesus ist. Nämlich Gott selber. Und er zeigt sich jetzt anders. Er sagt, der Schabbat, der ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Schabbat. Meine Liebe ist für dich gegeben. Der Mann entgegnete, wisst ihr was, der mich gesund gemacht hat, der hat gesagt, nimm deine Matte und geh. Ich bin eigentlich unschuldig, ich habe nur einfach gemacht, was der gesagt hat. Und ich war auch, ich muss ehrlich sagen, so überwältigt, dass ich plötzlich gehen konnte. Da habe ich nicht weiter nachgedacht. Oh Gottes Willen, das war heute verboten. Wer ist dieser Mann? Fragten sie. Wer ist dieser Mann? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Und auf diese Frage müssen wir eine Antwort geben. Wer ist dieser Mann? Und da hängt es alles dran, dass du für dich eine Antwort auf diese Frage gibst, wer ist dieser Mann? Und hier tritt er dir entgegen als der Sohn des Vaters. Der Vater sagt, am Schabbat dürft ihr nichts tragen. Der Sohn kommt zu diesem Menschen und sagt, trag deine Matte. Und Matten tragen, das war definitiv verboten. Also du konntest vielleicht, keine Ahnung, wie viel du irgendwie noch tragen durftest, aber eine Matte tragen, das war definitiv nach deren Regeln komplett verboten. Der Geheilte wusste nicht, wer das war, denn Jesus war unbemerkt verschwunden. Er wusste es nicht. Aber er ist in seiner Beziehung zu Jesus gewachsen. Er hat ihn erlebt. Das hat ihn in Schwierigkeiten gebracht. Und später kommt Jesus und findet diesen Mann und sagt, du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres geschieht, als was du jetzt durchgemacht hast. Ich bin an diesem Ding hängen geblieben, weil ich mir gedacht habe, was könnte einem Schlimmeres passieren, als 38 Jahre gelähmt zu sein? Aus menschlicher Sicht ist es schon ziemlich katastrophal. Aus Ewigkeitsperspektive, das Schlimmere, was einem passieren kann, ist ewig aus der Beziehung, aus der Gegenwart Gottes verbannt zu sein. Niemals in der Gegenwart Gottes sein zu dürfen. Ewig verloren zu sein. Niemals bei Gott sein zu dürfen. Ewig getrennt vom Vater. Sündige nicht mehr. Und da siehst du, Jesus will diesen Mann heilen und heilt ihn, aber er ist an noch viel mehr interessiert. Er ist daran interessiert, dass du dein Herz ihm zuwendest. Und warum hat Gott nicht alle geheilt? Das wird er tun am Ende der Tage. Am Ende der Tage wird er wieder alles herstellen. Noch ist nicht Paradies. Das wäre ja Paradies. Wenn alles Leid zu Ende wäre, wenn alles Tränen getröstet wären, wenn alle Schmerzen verbunden wären, das wäre ja dann das Paradies. Da sind wir aufgrund unserer Auflehnung, da bist du aufgrund deiner Auflehnung gegen Gott rausgeflogen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, schon jetzt kannst du dieses Leben haben, schon jetzt will ich dich erlösen, schon jetzt gibt es ein Zeichen, dass hier der Messias ist, hier das Reich Gottes anbricht. Schon jetzt kannst du dieses Leben haben, das eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, wiederhergestellt wird. Aber wir leben noch nicht in der Zeit des Paradieses. Wir leben noch in der Zeit, wo die Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben. Aber Jesus ist gekommen und hat gesagt, heute, wenn du meine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, sondern beginn mir nachzufolgen. Ich schenke dir dieses Leben. Du kannst dieses Leben schon quasi kosten, probieren, schon mal Probe leben, was eines Tages dann dein volles Erbe sein wird. Kriegst du jetzt schon mal eine Anzahlung, eine Kostprobe. Und wie sehr diese Menschen Jesus gehasst haben, weil er ihr System zerstört hat, weil er gesagt hat, mein Vater wirkt und ich wirke auch, zeigt sich darin, als der zu ihnen gegangen ist und gesagt hat, es war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes Jesus, das habe ich bewusst falsch geschrieben, von da, ich habe es nämlich zunächst so gelesen, in meiner Hoffnung, dass das alles gut ausgeht. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes Jesus nachzufolgen, weil er solche Dinge am Schabbat tat. Das wäre schön, ja, aber das ist leider nicht die Wirklichkeit. Es steht auch so nicht drin. Es heißt, von da an begannen die führenden Männer, Jesus zu verfolgen. weil er solche Dinge am Sabbat tat. Und Jesus sagt zu ihnen: Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Dazu lädt dich Jesus ein. Deswegen offenbart er sich dir als der Messias. Und wenn wir gleich nach dem nächsten Lied singen, unser Vater, dann ist es genau das, wozu dich Jesus einlädt. Mein Vater wirkt und mein Vater darf auch dein Vater sein, wenn du in die Beziehung zu mir eintrittst, wenn du mich als Herrn erkennst, wenn du aufstehst und sagst, ja, ich will. Lass uns gemeinsam aufstehen und das letzte Lied singen.